Ja, ich bin gespannt, wie der Herr uns führen wird, was so der Heilige Geist tun will. Gestern hatten wir schon einen sehr interessanten Abend mit der Leiterschaft. Es war augenöffnend für mich, obwohl die Leitung in dem Vorgespräch mir das nicht gesagt hat, aber von dem, was ich verstanden habe, gestern mit den Ältesten und der zweiten Leiterebene, ihr seid in großen Problemen. Aber wir haben einen Gott, der Probleme löst, der Probleme lösen kann und will. Und das ist unsere Hoffnung. Wunderbar. Wir sind nicht alleine. Wir müssen uns nicht die Haare raufen, ja, was machen wir denn jetzt? Sondern wenn wir verstehen, wie wir mit ihm zusammen kooperieren, er führt uns. Ja? Es gibt keine Sackgasse. Er ist der Weg. Nicht ein Weg ohne Ziel, sondern da gibt es ein klares Ziel. So, ich möchte euch bitten, euer Herz aufzumachen, euren Verstand einzuschalten. Und da sind zwei Dinge, die ich von euch erwarte heute Vormittag. Zwei Dinge. Ich bin gekommen und ich erwarte etwas von euch. Darf ich das? Ja, als Mann Gottes, als Bote, darf ich das? Muss ich sogar. So, zwei Dinge. Ich erwarte, dass das, was ich lehre heute Morgen, dass ihr selber das prüft in eurer Bibel. Nicht das einfach nur nehmen, weil das irgendein Gastsprecher gesagt hat. Und nächste Woche oder übernächste Woche kommt ein anderer Gastsprecher, der sagt das Gegenteil, dann nehmt er wieder das. So kann es nicht funktionieren. Ihr seid verpflichtet, das Wort, das ihr hört, zu prüfen an der Bibel. Dazu seid ihr verpflichtet und das erwarte ich von euch. Und als zweites erwarte ich von euch, wenn ihr das wiederfindet, was ich lehre, in eurer Bibel, dann seid ihr verpflichtet, das zu übernehmen. Ihr habt keine Wahl mehr. Ihr habt keine andere Wahl. Wenn ihr sagt, ich gehöre Jesus, ich bin Kind Gottes, ich bin gerufen, Jesus nachzufolgen, dann hast du keine andere Wahl. Du musst nehmen, was du in deiner Bibel findest. Das erwartet Gott von dir. So, der eigentlich die Erwartung hat an euch, ist Gott. Ich bin nur sein Bote und ich darf nur von euch erwarten, dass ihr das übernehmt und tut, was Gottes Wort ist. Ich kann nicht irgendwie meine privaten Dinge dazu mischen und sagen, ich erwarte, dass drei von euch nächste Woche kommen und meinen Garten fertig machen, Winternaht. Ich habe kein Recht, so etwas zu erwarten. Oder irgendwelche anderen privaten Dinge. Ja, oder meine privaten Einsichten und Offenbarungen und so weiter. Die haben hier alle nichts zu suchen. Das Wort ist maßgeblich. Ich habe vor, aus dem Wort Gottes noch einmal ganz grundlegend zu ein paar Aspekte von Gemeinde zu beleuchten. Du sagst, ja, das wissen wir schon, wir haben ja Gemeinde, das kennen wir alles schon. Die Apostel hatten keine Probleme und keine Mühe zu wiederholen. Sie haben sich nicht geschämt, die haben nicht gesagt, ja, wenn ich jetzt wiederhole, dann denken die alle, mir fällt nichts Neues mehr ein. Die Diener des Wortes sollen nicht das Volk Gottes unterhalten und irgendwelche neuen Dinge erzählen, sondern die sollen, wie das Petrus sagt, Paulus sagt es, die lautere Gesinnung wecken. Durch das verkündigte Wort wird die lautere Gesinnung gegenüber Christus geweckt. Also die Einsicht, dass es notwendig ist, ihm zu gehorchen und was das für wunderbare Folgen haben wird, wenn wir ihm gehorchen. Diese Motivation, das Verlangen, Gott zu gehorchen, muss geweckt werden durch das Wort. Deswegen brauchen wir nicht neue Dinge, sondern wir brauchen die uralten Dinge, die da geschrieben sind. Die müssen neu und immer wieder neu für uns leuchten und ihre Kraft entfalten und uns motivieren und uns prägen. Gott hat Pläne, die atemberaubend sind, mit der Gemeinde und hat ein Ziel mit der Gemeinde. mit jeder Gemeinde, mit seinem Volk insgesamt. Er hat ein Ziel. Und das Ziel ist, eine herrliche, reife, einige Gemeinde zu bauen, die ungehindert mit ihm in Partnerschaft arbeiten kann und die seine Pläne hier auf der Erde ausführen kann. Und Gott hat gewaltige Pläne. Und die Bibel sagt, dass da eine Ernte am Ende der Zeit ist und die Gemeinde muss vorbereitet werden und in die Reife kommen und sie müssen Erntearbeiter werden, die dann mit Gott zusammen die Ernte einbringen. So, da ist das Ziel einer herrlichen Gemeinde. Was heißt herrliche Gemeinde? Das heißt, die Herrlichkeit Gottes, die Summe seines Charakters, die Summe seines wunderbaren Wesens wird das Merkmal der Gemeinde. Als Jesus auf die Erde kam, er war gesandt vom Vater, er war das Abbild des Vaters, er konnte sich hinstellen und sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und dann sagt Jesus, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Unsere Berufung ist doch eine zunehmende Jesus-Ähnlichkeit. Das ist doch unsere Berufung, nicht wahr? Und wenn die Gemeinde in die Reife kommt, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi, wie Paulus das beschreibt, dann wird ein Tag kommen, wo die Gemeinde in aller Demut und in aller Bescheidenheit sich vor die Welt stellen kann und sagen kann, wenn ihr wissen wollt, wie Jesus ist, kommt zu uns. Seht unser Leben an, seht unsere Beziehung an, seht unsere Familien an, seht unsere jungen Leute an, seht, wie wir miteinander umgehen, seht unseren Lebensstil und dann erkennt ihr Jesus. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Stimmen wir damit überein, dass wir bis dahin noch einen gewissen Weg zurückzulegen haben? Gut, dass wir uns darin einig sind. So, das ist das Ziel, eine herrliche Gemeinde, die Gottes Wesen, Gottes Natur, Gottes Weisheit, Gottes Güte, Gottes Herrschaft, Gottes gesamtes Wesen repräsentiert. Nicht nur mit Worten, hinter denen nichts dahinter ist, sondern mit Worten, die gedeckt sind vom Leben. Das ist das Ziel. Dahin will Gott uns bringen. Und er wird uns dahin bringen. Ich habe das Buch bis zu Ende gelesen. Und da sehen wir, bevor Jesus wiederkommt, ist eine vollendete, herrliche, gereinigte, vorbereitete Gemeinde, die in völliger Übereinstimmung, in völliger Harmonie mit dem Heiligen Geist wirkt und lebt. Das, was dem Heiligen Geist wichtig ist, ist der Gemeinde wichtig. Und die Intensität des Verlangens Gottes lebt in der Gemeinde. Und beide zusammen, der Geist und die Braut, sprechen, komm. Und das ist ein doppeltes Komm. Das ist ein Komm, Herr Jesus. Und das ist ein Komm an die Welt, die verloren geht, die in Dunkelheit ist, die nicht weiß, welchen Weg sie geht, die nicht weiß, was auf sie wartet. Und sie werden eingeladen. Aber da ist ein Zusammenhang. Wenn da ein wachsender Schrei in unserem Herzen ist, nach der Wiederkunft Jesu, werden wir auch in zunehmendem Maße fähig sein, Menschen zu Jesus zu rufen. Davon sind wir sehr weit entfernt im Moment. Aber es beginnt mit der Beziehung zum Herrn. Damit beginnt es. So, was ist Gemeinde? Gemeinde ist ein geistliches Territorium mitten im Feindesland, wo Gott schon anfängt zu regieren. Und wo seine Herrschaft immer klarer und immer deutlicher wird. Das ist Gemeinde. Die Bibel macht das absolut klar. Die gesamte Welt ist unter der Herrschaft der Finsternis. Die hat einen Chef, der wird genannt der Fürst dieser Welt oder der Gott dieser Welt, der Teufel, Satan. Die gesamte Welt Und in der Welt gibt es viele nette Menschen. Viele Menschen, die Gutes tun. Aber egal, wie viel Gutes jemand tut, wenn er unter der Herrschaft des Gottes dieser Welt ist, wird er mit dieser Welt gerichtet werden. Auch wenn er gute Dinge tut. Weil wir gehen nicht verloren, weil wir gute Dinge tun, sondern weil wir im falschen Boot sitzen. Und Jesus ist unser Retter. Wenn jemand Jesus annimmt, was passiert geistlich? Er wird herausgerissen, herausgenommen aus dem Machtbereich der Finsternis. Und er wird in eine neue Sphäre hineingepflanzt. Und diese neue Sphäre heißt Reich Gottes. So in der Bibel haben wir diesen Kontrast, Reich der Welt und Reich Gottes. Reich Gottes hat auch einen König und das ist Jesus. Und das Endziel ist, auf diese Planeten, rund um den Globus, über alle Menschen, die die Endzeitgerichte überlebt haben werden, wird die Herrschaft Christi regieren. Er wird auf diesem Planeten regieren. Uneingeschränkt. Und der Teufel und Dämonen und Sünde wird Geschichte sein. Das ist das Ziel, das Gott hat. Und wenn wir als Gemeinde nicht in zunehmendem Maße von diesem Ziel begeistert sind, davon erfüllt sind, davon ergriffen sind und motiviert sind, für dieses Ziel zu leben, sind wir nicht eine Gemeinde im Plan Gottes. Wir sind nicht eine Gemeinde, die hilft, dass es einen Fortschritt gibt für den Plan Gottes, sondern wir sind eine Gemeinde, die den Fortschritt Gottes behindert. Petrus macht ganz, ganz klar, die Aufgabe der Gemeinde ist, die Wiederkunft Jesu zu erwarten und zu beschleunigen. Das ist die wahre Aufgabe der Gemeinde. Alle anderen Dinge sind untergeordnet. Lobpreisdienst in der Gemeinde, Kinderdienst, Leiterschaft, Mission, Evangelisation. Alle Dinge sind untergeordnet diesem einen Hauptziel. Wir leben dafür, den König zurückzubringen. Und wenn eine Gemeinde diesen Plan entdeckt und ergreift und sich da hineingibt, wird sie wieder in den Strom des Heiligen Geistes kommen. Wenn eine Gemeinde das nicht auf dem Schirm hat und sagt, ah, nee, das ist zu abstrakt, das ist zu theoretisch, das kann man den Leuten nicht vermitteln, das ist nicht eine Sache, die lebt im Alltag. Wenn wir diese Sichtweise haben, dann können wir niemals eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes werden. Die Aufgabe der Gemeinde ist, den König zurückzubringen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, die Wiederkunft Jesu zu erwarten und zu beschleunigen. Das hat ganz viel damit zu tun, oder was uns helfen würde, in das hineinzuwachsen, dass wir unseren Gott endlich kennenlernen würden als ein Gott des Rechts. Wenn wir Gott kennenlernen würden als einen Gott des Rechtes, passieren einige Dinge in uns. Wir werden Kämpfer für Gerechtigkeit. Wir fangen an, das Gute und das Richtige und das Wahre zu lieben. Und wir fangen an, das Böse und das Ungerechte zu hassen. Und das hat massive Konsequenzen für unser eigenes Leben. Und dann geht es von unserem Leben in unsere Beziehung. Wir fangen auf einmal an zu begreifen, Gemeinde heißt, wir haben Verantwortung füreinander. Und das heißt, ich kann nicht die Ohren verschließen oder die Augen zumachen über den sündigen Weg meines Bruders oder meiner Schwester. Sondern das Ziel der Gemeinde ist, hier soll schon in dieser Exklave, soll schon der Wille Gottes geschehen. Das Ziel der Gemeinde ist die Vorwegnahme dessen, was nachher auf dem Globus passiert. Jesus regiert oder will regieren, seine Herrschaft soll immer klarer werden in der Gemeinde. Und dann kann Gott mit der Gemeinde an der Welt arbeiten. Und nur in dem Maße, wie wir erlauben, dass die Herrschaft Christi unter uns aufgerichtet wird, werden wir auch fähig sein, dieser Welt zu dienen. In den letzten Jahren ist das sehr populär, die Gemeinde muss relevant sein und die Gemeinde soll die Gesellschaft beeinflussen. Ich habe den Eindruck, die Slogans oder die Schlagworte, die wir so rausbringen, die werden immer gewaltiger. Aber die Substanz im gleichen Maße wird immer geringer. Auf einer Website las ich, unser Ziel ist, die christlichen Werte in die Gesellschaft zu tragen. Ich schlage vor, wir fangen erstmal an, die christlichen Werte in der Gemeinde zu etablieren. Dann haben wir eine gesunde Basis, dass Gott mit uns ist. Und dann werden wir sehen, wie Gott durch die Gemeinde Menschen beeinflussen kann. Aber die Idee, wir werden die Welt retten und Jesus eine christianisierte Welt zu Füßen legen, das ist ein Traum, der kommt nicht aus der Bibel. Den hat Paulus nicht geträumt, den hat Jesus nicht geträumt. Die Mehrheit der Menschen wird in Feindschaft gegen Gott verharren. Das ist, was du liest in der Bibel. Aber gleichzeitig wird es eine riesige Ernte geben, was immer das bedeutet. 1 Milliarde, 2 Milliarden, ich habe keine Ahnung. Aber eine riesige Schar von Menschen wird gerettet werden in der großen Trübsal. Das ist, was wir lesen in der Offenbarung. Das war die Vision, die die Apostel gehabt haben. Und ohne Vision geht ein Volk zugrunde. Und der Plan Gottes muss eine lebendige, motivierende Kraft in unserem Leben sein, die unseren Alltag prägt. So, Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die zusammen lernt, was bedeutet es, unter der Herrschaft Christi zu leben. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist nicht ein Gebäude, Gemeinde sind nicht Veranstaltungen, sondern sind Menschen, die eins verbindet. Wir wollen lernen, was es heißt, unter der Herrschaft des großen, weisen Königs zu leben. Und unser Ziel ist, wir wollen ihn ehren. Der Herzschlag der Gemeinde muss werden, sonst wird sie sterben, muss werden, wir wollen Gott verherrlichen. Das Ziel der Gemeinde ist, Gott zu erfreuen, Gott groß zu machen, einen Anlass zu geben, dass Gott gerühmt wird, seine Weisheit, seine Gerechtigkeit, seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Strenge. Das ist das Ziel der Gemeinde. Die Gemeinde ist dazu da, Gott zu verherrlichen. Alleine im ersten Kapitel vom Epheserbrief, wir überlesen gerne die ersten 3 Kapitel, weil uns das so theoretisch vorkommt und denken, komm, dann kommen wir mal zu den praktischen Dingen dahinterher. Dann geht's um die Ehe und dann geht's um die Kinder und all diese Dinge, ihr Lieben. Warum sind die Briefe von Paulus, Epheserbrief, Kolosserbrief, warum sind sie so geschrieben? Warum wird erst geredet von den Plänen Gottes? Wenn die nicht in uns leben, wird es keine Kraft geben, das Alltagsleben umzugestalten. Das sind keine Vorworte, die man so überliest, die keine Substanz haben. Das ist das Fundament von Gemeinde. Und alleine im ersten Kapitel vom Epheserbrief 3-mal, wir sind dafür da, sag ich mal. Wir sind zum Lobpreis, zum Preise seiner Herrlichkeit. Dafür sind wir da. Das ist, warum Gott die Gemeinde gemacht hat. Sie soll seinem Sohn Ehre geben. Und das war der Herzschlag der Apostel. Wenn du mal die Briefe insgesamt studierst, dann zieht sich das wie ein roter Faden durch die Briefe hindurch. Der Eifer der Apostel für die Ehre Gottes. Ihr Eifer war nicht zuerst für die Gemeinde, ihr Eifer war für die Ehre Gottes. Und sie gaben Anweisungen, damit Gott Ehre gemacht wird. Oder sie gaben Gebote, damit Menschen verstehen, das und das müssen wir tun, damit das Ziel erfüllt wird. Gott muss geehrt werden. Paulus gibt sogar Anweisungen für Sklaven, in welcher Haltung die zu arbeiten haben. Und dann erklärt er, warum gibt er ihnen diese Gebote? Nicht, damit die mit dieser guten Haltung ihrer Sklavenherren irgendwie gnädig stimmen und vielleicht mal ein freies Wochenende kriegen oder auch mal die Sauna benutzen dürfen oder den Swimmingpool oder irgendwie so etwas oder irgendwie ein bisschen Vergünstigungen haben können. Das Ziel, warum die so arbeiten sollten mit dieser Gesinnung, war, damit der Name des Herrn und die Lehre nicht, wie geht's weiter? Gelästert wird, verlästert wird. Es darf keine Schande auf den Namen des Herrn und auf die Lehre des Wortes Gottes kommen. Das war der Herzschlag der Apostel. Meine Aufgabe ist seit 17 Jahren, durch die Lande zu reisen. Deutschland, ein bisschen Schweiz, ein bisschen Österreich und dann im Osten und manchmal auch ein bisschen andere Länder, aber hauptsächlich ist das so, wo ich reise. Ich kenne fast keine Gemeinde, wo die Leitung sich dafür interessiert, wie die Menschen arbeiten. Die Frage stellen würde, ich habe dich schon Monate nicht mehr gefragt, musste ich mal wieder fragen, was sagt dein Chef über deine Arbeitshaltung? Was sagt er über dich, wenn ich ihn fragen würde, was sagt er? Ist er zufrieden? Ist er begeistert? Ist er dankbar, dass er dich hat und sagt, ich wünsche, alle meine Arbeiter wären so? Was sagt dein Chef über deine Arbeitshaltung? Ich kenne fast keine Gemeinde, wo die Leitung überhaupt das für notwendig halten würde oder den Mut haben würde, so etwas zu fragen. Vielleicht ist das hier bei euch anders, aber ich sage mal so von meinen Erfahrungen. Ja? Und warum ist das so? Weil unsere Ziele und unsere Vorstellungen und unsere Ideen über Gemeinde Lichtjahre entfernt sind von den Ideen Gottes. Und darum funktionieren Dinge nicht. Und Gott ruft uns zurück zu seinen Wegen. Und er ruft uns unsere Ideen und unsere Vorstellungen und unsere Sichtweisen, die nicht mit seinem Wort übereinstimmen, über Bord zu werfen. Auf den geistlichen, theologischen Müllhaufen zu werfen. Zu sagen, das ist Sperrmüll, das ist Zeugs, das brauchen wir nicht mehr. Das hindert uns. Wir müssen entrümpeln. Und an diesem Wochenende helfe ich ein bisschen zu entrümpeln. Aber ich kann nur ein paar Impulse geben. Und danach greift er diese Impulse auf und dann macht er selber weiter. Und ihr habt viel zu entrümpeln. Da stehen eine ganze Menge von Möbel hier herum, bildlich gesprochen, die auf den Sperrmüll gehören, die weg müssen. Aber wenn ihr nicht diese alten Möbel seht, wie Gott die sieht, die sind uns hinderlich, die gehören hier nicht mehr rein, die müssen raus. Das sind unsere Lieblingsstücke. Tast du dich ja nicht an. Ja? Dann haben wir ein Problem, dann kommen wir nicht vorwärts. Wir brauchen eine tiefere, wahre Erkenntnis des Wesens Gottes, seines Herzens, was ihm wichtig ist, was ihn erfreut und was ihn beleidigt. Aber weil wir ein Bild von Gott uns angeeignet haben, was ihn als ganz weit weg sieht, und wir sind ja so klein und so unbedeutend, und unser Leben, unsere Worte, unsere Taten, unsere Absichten, unsere Ziele, das hat nichts mit Gott zu tun. Das hat auch keine Wirkung auf Gott. Ihr Lieben, dieses falsche Bild von Gott hat der Teufel uns verkauft. Weil er weiß, wenn wir an einen solchen Gott glauben, der weit weg ist, der nicht beleidigt werden kann, der nicht gekränkt werden kann, der nicht betrübt werden kann, wenn wir einen solchen Gott haben, der nicht einmal genau hinschaut, der nicht einmal sich interessiert für, wie mein Alltagsleben aussieht, der sich nur interessiert für den geistlichen Aspekt meines Lebens, was immer du damit meinst. Wenn wir einen solchen Gott haben, den wir nicht erfreuen und nicht betrüben können, sind wir frei zu leben, wie wir leben wollen. Sprich, wie unser Fleisch es gerne möchte. Aber wenn wir erfüllt sind und wenn das in unserem Herzen lebt, da ist ein Gott, der ist herrlich, der ist wunderbar, den liebe ich. Über alle Maßen liebe ich ihn. Und weil ich ihn liebe, möchte ich ihn erfreuen. Und deswegen lerne ich ihn kennen. Und deswegen finde ich heraus, was mag er und was mag er nicht. Und ich bete zu ihm, ändere meinen Geschmack. Gib mir deinen Geschmack, gib mir deine Sicht, aber noch viel mehr deinen Geschmack. Und dann kommen wir zu diesem genialen Gebet, das nicht in der Bibel steht, aber was abgeleitet ist. Herr, lehre mich zu lieben, was du liebst. Und lehre mich zu hassen, was du hast. Dieses eine kleine Gebet, was wie gesagt nicht in der Bibel steht, aber es ist abgeleitet. Ich erkläre auch gleich, wieso man das mit Leichtigkeit ableiten kann. Dieses eine kleine Gebet, wenn das von allen ernst genommen wird und gebetet wird, die nächsten 12 Monate, ist schon eure Rettung. Können wir jetzt schon das Seminar beenden? Das ist eure Rettung. Euer Problem besteht darin, dass ihr Dinge toleriert in eurem Leben und in dieser Gemeinde, die Gott nicht toleriert. Dass ihr großzügig die Augen verschließt über Dinge, wo Gott sagt, hallo, aufwachen, ich bin Gott, wollt ihr mal hören, wollt ihr mal tun, was ich sage. Das ist euer Problem. Mit besten Absichten, mit bester Motivation geht ihr einen Weg. Aber es ist nicht der Weg Gottes. Und was angesagt ist, umzukehren. Zu verstehen, was ist der Weg Gottes? Was will Gott von euch? Worum geht es ihm überhaupt? Und dann in Übereinstimmung mit ihm zu kommen. Dieses Gebet leite ich ab von Hebräer 1, Vers 8 oder 9, je nachdem. In meiner Computerbibel, glaube ich, ist es 9. Ich glaube, in gedruckter Form ist es 8. Oder umgekehrt. Es heißt von Jesus, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das ist unser Jesus. Er hat einen glühenden Hass in seinem Herzen. Wenn du diesen Jesus kennenlernst, wird etwas passieren. Furcht Gottes wird in dein Leben kommen. Furcht des Herrn. Das heißt, eine Ehrfurcht vor Gott, eine Haltung, ich liebe Gott so sehr, um jeden Preis, er muss verherrlicht werden, er muss geehrt werden, er muss erfreut werden. Wir sind Nachfolger Jesu, Nachahmer Jesu. Wir sollen in das Bild Jesu verwandelt werden, nicht wahr? Das ist unsere Berufung. Wir alle haben eine spezielle Berufung, aber wir haben eine allgemeine Berufung. Und die ist gleich. Alle haben wir die Berufung, wir sollen in das Wesen, in das Bild Jesu umgestaltet werden. So, wenn jetzt sein Wesen, sein Herz bedeutet, da gibt es Dinge, die liebt er. Dann heißt das, ich muss lernen, diese Dinge zu lieben, die er liebt. Und zwar mit seiner Liebe, die in mir wirkt. Ja? Seid ihr dabei? Und wenn es da Dinge gibt, die er hasst, dann muss ich verstehen, welche Dinge sind das, die er hasst. Und sein Hass muss anfangen, in mir zu leben. Und dann kann ich mit ihm zusammengehen. Wenn ich aber Dinge liebe, die er hasst, wie soll das funktionieren? Wenn ich Dinge verharmlose, die für ihn einfach furchtbar sind. Wie soll das funktionieren? Amos 3, Vers 3, wie können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor? Wie kann diese Gemeinde mit Gott gehen, wenn sie nicht einig ist mit ihm? Sie kann nicht. Hallo? Sie kann nicht. Und wenn sie auch tausendmal sagt, ja, wir würden gerne, sie kann nicht. Es ist einfach nicht realistisch. Der Segen Gottes ist auf den Wegen Gottes zu finden. Das Einzige, was Gott versprochen hat zu segnen, sind seine Wege. Er sagt nicht, ach, die wollen zwar meine Wege nicht kennenlernen, aber die sind so lieb und ich liebe sie doch so sehr. Und die tun zwar das Gegenteil von dem, was ich will, aber ich liebe sie so sehr, ich werde sie trotzdem segnen. Das ist nicht der Gott, den wir in der Bibel haben. Sondern er sagt, ich habe da Segen und Fluch. Und wenn ihr meiner Stimme gehorcht, genau gehorcht, dann entbiete ich den Segen. Schon mal gelesen? 5. Mose 28. Oh, das ist das Alte Testament. Hat Gottes Art, mit Menschen umzugehen, sich geändert? Gott ist immer noch der gleiche. Sein Geschmack ist immer noch der gleiche. Seine Erwartung an seine Kinder ist immer noch die gleiche. Die Art, wie jetzt Gehorsam hervorgebracht wird, ist deutlich anders als im Alten Bund. Aber das Ziel ist immer noch eine Partnerschaft, wo er Gott ist und wo wir seine gehorsamen Kinder sind. Das ist immer noch das Ziel. Das hat sich im Alten und im Neuen Testament nicht verändert. Es ist immer noch das Gleiche. Und er sagt, wenn ihr meiner Stimme nicht gehorcht, dann lasse ich all diese Flüche über euch kommen. Hast du die Liste schon mal studiert? Schrecklich. Keiner von uns will das. Aber es reicht nicht aus, dass wir diese Flüche nicht wollen. Sondern wir müssen sagen, gut, was ist notwendig, dass ich verhindere, dass dieser Fluch mich trifft? Was muss ich tun? Oder was muss ich lassen? Wie muss ich mit Gott in Übereinstimmung kommen, damit ich ihm erlaube, mich zu segnen? Das muss der Einzelne fragen und das muss die Gemeinde fragen. Ja. Es ist seine Gemeinde. Sie ist für ihn da. Aber dann ist auch er für die Gemeinde da. Frage, ist Gott auch von der zunehmenden Verunsicherung in der Wirtschaft und Rezession und Kursverfall und Turbulenzen an den Börsen, ist Gott davon auch betroffen? Geht es ihm auch materiell gesehen irgendwie schlechter? Muss er sich Sorgen machen um die Zukunft? Gehen seine Vorräte zu Ende? Natürlich nicht. Doofe Frage. Natürlich nicht. So, wenn wir einen überaus reichen und dazu freigebigen Gott haben, er ist nicht nur reich, das reicht nicht aus, sondern wir brauchen auch noch ein Herz, ja, es ist mir eine Freude, ihnen Gutes zu tun. Aber wenn das da ist, wenn wir einen Reichen kennen, der alles hat und die Gesinnung hat, uns Gutes tun zu wollen, wunderbar. Es ist undenkbar, dass da eine Gemeinde ist, die sagt, wir wollen Gott dienen, wir wollen unseren Platz ausfüllen in dieser Region, wir wollen unsere Verantwortung übernehmen, wir wollen hier zur Ehre Gottes sein Reich bauen. Und Gott sagt, wunderbar, aber seht zu, wie ihr das alles finanziert. Ich unterstütze euch nicht. Das gibt's nicht. Es ist seine Gemeinde. Und der Besitzer ist dafür verantwortlich, die Rechnung zu bezahlen. Hallo. Eine Gemeinde in Finanznöten hat keine Finanzkrise, sondern eine Beziehungskrise mit Gott und höchstwahrscheinlich auch untereinander. Hallo. Es gibt im Reich Gottes keine Finanzkrisen. Weil Gott versprochen hat, wenn ihr in meinen Wegen seid, ich überschütte euch, dass ihr es kaum noch ertragen könnt. Ich gebe euch zu viel. Überfluss ist Gottes Standard. Hallo. So, wenn dieser Überfluss ausbleibt, über einen längeren Zeitraum, dann müssen wir einmal ein paar Fragen stellen. Dann müssen wir einmal über die Bücher gehen. Dann müssen wir einmal überlegen, was ist hier los? Durch was haben wir uns vom Strom des Segens abgeschnitten. Nicht, hat sich Gottes Gesinnung geändert, gehen ihm selber die Ressourcen aus. Nein, das Problem liegt auf unserer Seite. Und das Ganze nennt man Buße. Umkehr. Zurück zu den Wegen Gottes. Der Segen Gottes ist auf den Wegen Gottes. Und merkwürdigerweise von dieser Dringlichkeit habe ich gestern im Leitertreffen nichts gespürt. Nichts. Da war keine Verzweiflung. Kein, was sollen wir denn jetzt tun? Keine Verzweiflung. Und das macht mich fragend. Wie selbstsicher wollen wir sein? Oh, das kommt schon hin, das ist nicht so wichtig. Ihr Lieben, Finanzen sind für eine Familie extrem wichtig und Finanzen sind für eine Gemeinde extrem wichtig. Und es gibt Gemeinden, die haben aufgehört zu existieren, weil die Finanzen nicht mehr geflossen sind. Und sie wollen lieber sich auflösen, als Buße tun und wieder in den Segen Gottes kommen. Hallo, ihr Lieben. Ich rede nicht davon, wir müssen alle irgendwie mit langem Gesicht und heulen durch die Landschaft laufen, aber unsere Verzweiflung muss entsprechend der real vorhandenen Not sichtbar sein. Und es hat mich schon erstaunt, dass, obwohl wir da, weiß ich nicht, 2 Stunden oder länger zusammen waren, dieser Schrei, du, uns steht's bis hier, wir müssen jetzt was ändern, wir brauchen Hilfe, wir müssen hier raus, den habe ich nicht gehört. Und wenn der in der Leiterschaft nicht vorhanden ist, wahrscheinlich noch viel weniger in der Gemeinde. So, was Gott sagt, ist, aufwachen. Die Zeit zu träumen. Die Zeit zu denken, oh, das wird schon irgendwie alles wieder hinkommen. Ist vorbei. Und wir müssen anfangen, uns der Realität zu stellen. Und nicht mit Scheingeistlichkeit irgendwie das zudecken. Und so tun, als wäre das nicht bedenklich. Ich weiß keine Details, aber ich weiß ein bisschen etwas. Und ich empfinde das als sehr bedenklich. Und ich hätte an eurer Stelle schon vor vielen, vielen Monaten die Notbremse gezogen. Vor vielen Monaten. Gesagt, wir müssen vor Gott, wir müssen eine Antwort haben. Wo haben wir uns versündigt? Wo sind wir abgewichen? Wo haben wir ihm nicht erlaubt, uns zu segnen? Niemand möchte mehr segnen als Gott selbst. Niemand. Er hat ein großzügiges, williges Herz. Er will geben. Und wenn er nicht gibt, dann gibt es nur eine Erklärung. Wir haben die Tür aufgemacht für den Fluch. Die müssen wir entdecken, zumachen, die Tür für den Segen entdecken, aufmachen und dann ist Gott wieder mit uns. Und wir werden wiederhergestellt. Und das ist, worum es geht. Vater, öffne uns die Augen für deine Heiligkeit. Was für eine ernste Sache das ist, dass wir mit dir leben sollen, unter deiner Herrschaft für dich leben sollen. Vater, ich bete, dass du ein Aufwachen bringst, ein heiliges Erschrecken und dass die Furcht vor deinem Namen zurückkehrt. Die Furcht vor deinem Namen zurückkehrt. Halleluja. 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 Durch die neue Geburt sind wir versetzt in das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist schon da und gleichzeitig kommt es. Und wir sollen nach dem Reich Gottes trachten. Und Jesus hat versprochen, wenn wir das tun, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten. Und er redet in diesem Zusammenhang von materiellen Bedürfnissen, Essen und Kleidung und die Dinge des alltäglichen Lebens. Und er sagt, wenn wir zuerst trachten nach seinem Reich, dann was? Dann wird er uns alles zufallen lassen. Alles. Was ist alles? Alles, was wir brauchen. Er wird es uns zufallen lassen, wenn wir nach seinem Reich trachten. So, wenn das alles, was wir brauchen, auch an materiellen Dingen, wir brauchen viel mehr als materielle Dinge, wir brauchen noch viel wichtiger, geistliche Schätze. Ja? Aber wenn das im Materiellen klemmt, dann gibt es nur eine Erklärung. Wir trachten nicht zuerst nach seinem Reich. Macht das Sinn? Ist das logisch? Weil er sagt, wenn ihr das tut, dann mache ich das. Wenn ihr das, dann ich das. Also das heißt, wenn er seinen Teil nicht tut, müssen wir nicht sagen, Gott, hast du uns vergessen, was ist los? Sondern wir können daraus messerscharf schließen, wir haben unseren Teil verpasst. Es geht hier nicht um Anklage, dass wir uns irgendwie schlecht fühlen, sondern einfach ganz realistisch Dinge anschauen und daraus realistische Schlussfolgerungen ziehen. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir alle irgendwie bedrückt sind und frustriert sind und entmutigt sind. Buße hat nichts mit Bedrückung zu tun. Sondern Buße hat etwas mit Gesinnungsänderung zu tun. Und das ist, was angesagt ist. Das ist, worum es geht. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Matthäus 6, 33. Und in meiner Bibel, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, gibt es immer eine Fußnote. Und immer da, wo Reich Gottes steht, ist eine Fußnote. Und unten heißt es die Königsherrschaft. Das Reich ist die Königsherrschaft. So, das Reich Gottes ist die Königsherrschaft Christi. Das ist das Reich Gottes. Und ich sagte ja schon, Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich danach ausstreckt, immer klarer und immer entschiedener, immer deutlicher unter der Herrschaft Christi zu leben. Das ist Gemeinde. Darum geht es. Ja. Und eine andere Art, das zu erklären oder auszudrücken, statt zu sagen, unter seiner Herrschaft zu leben, könnten wir auch sagen, in seiner Ordnung leben. Oder nach seinem Wort leben. Oder die Sprache, wie die Apostel das benutzen, der Wahrheit zu gehorchen. Der Wahrheit zu gehorchen. Ein Jünger Jesu ist jemand, der verstanden hat, Jesus ist König, er ist die Wahrheit. Ich folge ihm nach, das heißt, ich strecke mich jetzt danach aus, der Wahrheit zu gehorchen. Und meine Erfahrung, wenn ich so durch die Gemeinden reise, Jahr um Jahr und verschiedene Länder, in vielen Gemeinden gibt es viele Menschen, die niemals in ihrem Leben realisiert haben und eine bewusste Entscheidung getroffen haben. Ich soll und ich muss und ich werde lernen, der Wahrheit zu gehorchen. Sie sind resistent gegen die Wahrheit. Und das ist, warum Gott in ihrem Leben keine Veränderung wirken kann. Als ich Pastor war, für 12 Jahre, ich habe die Erfahrung gemacht, da sind Leute in der Gemeinde, im selben Gottesdienst, hören dieselbe Botschaft, selbe Atmosphäre, sie beide dienen Gott im Lobpreis. Und über ein Jahr, über zwei Jahre, der eine wächst und verändert sich, seine Probleme, die durch Sünde entstanden sind, lösen sich auf und er wird verändert und er wird immer mehr einer, der Teil wird von Gottes Antwort, Teil der Lösung wird. Und da sitzt jemand daneben, hört dieselben Botschaften, ist in derselben Gemeinde und Jahr um Jahr das Gleiche. Und es verändert sich nichts und oft sogar die Probleme werden noch mehr. Und ich habe mich gefragt, was ist das? Wie kann das sein? Die kommen in dieselbe Gemeinde, die hören dieselben Predigten. Der eine verändert sich und der andere bleibt, wie er ist. Woran liegt das? Das war eine Frage, die mich als Pastor beschäftigt hat. Ihr Lieben, wir müssen lernen, Fragen zu stellen. Die Kunst liegt darin, Fragen zu stellen. Wie ich das vorhin euch an dem Beispiel gesagt habe, Gott verspricht im Überfluss materielle Versorgung, wenn sie ausbleibt, woran liegt es? Woran könnte es liegen? Was sagt die Bibel? Wer die richtigen Fragen stellt, bekommt auch die richtigen Antworten. Wer keine Fragen stellt, ja? Wer nicht fragt, bleibt dumm, Sesamstraße. Ja? Das wird schon den kleinen Kindern beigebracht. Wie viel mehr den Kindern Gottes? Ja. So. Zurück zu meinem Gedanken. Ein Christ ist jemand, der entschieden ist, zu lernen, der Wahrheit zu gehorchen. Das ist die Definition aus der Bibel, was ein Christ ist. Viele, viele Menschen, die sich von neuem geboren nennen, erfüllt vom Heiligen Geist, haben eine andere Definition. Aber in der Bibel, ein Christ ist jemand, der entschieden ist, Jesus zu lernen, Jesus zu gehorchen, das ist ein Christ. Und Paulus beschreibt diese Plage, die in der Endzeit sein wird. Er sagt, es wird wie eine Epidemie sein. Haufenweise Menschen, die sich für gläubig halten. Und ihr Lebensstil unterscheidet sich in nichts von der Welt. Den Eltern ungehorsam, geldgierig und erzählt eine ganze schreckliche Liste auf, die alles nur eins beweisen, dass sie Gott nicht kennen und mit Gott nicht leben. Und dann geht er von der äußeren Beschreibung ihres Lebens, ihres Lebensstils, ihres Verhaltens, dann zu den Dingen, die mehr die innerlichen Werte betreffen. Und er sagt, das sind Leute, die immer lernen, aber niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das ist 2. Timotheus, Kapitel 3, ich denke so um Vers 7 oder 8 herum. Sie lernen und sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Mit Erkenntnis der Wahrheit ist natürlich die Wahrheit über wer ist Gott und wie lebt man mit Gott, wie bekommt man Gnade von Gott und so weiter. Das ist gemeint mit Wahrheit. Das ist nicht philosophische, abstrakte, theoretische Wahrheit, sondern es ist das Verständnis, wer ist Gott, wie ist er, was gibt er mir, was bedeutet Golgatha, was hat er da für mich getan und was bedeutet es jetzt für mich, wie soll ich jetzt darauf reagieren, wie soll ich jetzt mit ihm zusammengehen. Und diese Leute lernen, aber sie können nicht die Wahrheit erkennen. Und das heißt, sie können nicht frei werden, weil Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber sie können nicht die Wahrheit erkennen und deswegen bleiben sie immer in dieser Gebundenheit. Und Paulus sagt, sie werden von Begierden getrieben. Aber Evangelium ist, ich lerne, zerstörerische Begierden zu identifizieren und Nein zu sagen, darüber zu herrschen. Das ist Evangelium. Wenn ein Evangelium nicht Menschen beibringt, über schädliche Begierden zu herrschen, ist es nicht das Evangelium von Paulus, sondern ein religiöses Imitat, das vielleicht den Leuten irgendwie ein schönes Gefühl über sich selber gibt, aber nur dazu hilft, dass sie in mehr und mehr Täuschung über sich kommen. Das wahre Evangelium bringt Menschen bei, zu herrschen. Und zwar Nein zu sagen, weltliche Begierden, Begierden ihres eigenen Fleisches zu verleugnen und zu sagen, ich habe zwar diesen starken Wunsch, aber ich realisiere, dieser Wunsch führt mich ins Verderben. Wenn ich aufs Fleisch sähe, werde ich vom Fleisch Verderben ernten. Aber wenn ich auf den Geist sähe, werde ich vom Geist Leben ernten. Und ich will leben, ich habe mich entschieden, ich will leben, weil ich Gott verherrlichen will. Und deswegen lerne ich, Nein zu sagen. Und ich werde nicht mehr beherrscht von Begierden, sondern ich herrsche. Wenn ein Evangelium oder die Verkündigung in einer Gemeinde Menschen nicht motiviert und anleitet, ganz praktisch, wie sie das tun können, dann verschwenden wir unsere Zeit. Dann verschwenden wir unsere Zeit. Weil wenn wir unseren Lebensstil nicht ändern, werden wir unseren Charakter nicht verändern. Und das Ziel, Jesus ähnlich zu werden, zu wachsen in Demut, in Barmherzigkeit, in Freundlichkeit, in Kühnheit und in Klarheit und all die anderen wunderbaren Aspekte des Wesens Jesus, bleibt eine Illusion, bleibt ein Traum, von dem wir wissen, das kann man nicht erreichen. Und der Glaube, dass auf eine spürbare, von außen sichtbare, zunehmende Jesus-Ähnlichkeit überhaupt möglich ist, ist so niedrig wie noch niemals zuvor. Und für viele Gläubige ist es etwas, was sie schon aufgegeben haben. Das gibt's nicht wirklich. Das ist eine Theorie, die klingt schön, aber die funktioniert nicht im praktischen Leben. Hatte Paulus die Idee, ich gebe schöne Predigten, ich gebe schöne Ideen, aber ich weiß, ihr müsst gar nicht versuchen, das umzusetzen, das klappt sowieso nicht. Hatte Paulus in dieser Weise die Leute angesprochen? Also, ich lese etwas anderes. Er hatte erstmal ein sehr starkes, wie soll ich sagen, Sendungsbewusstsein ist verkehrt, eine sehr starke Autorität. Er wusste, das, was er bringt, hat er nicht irgendwo von einem Menschen gelernt, das hat er nicht aus dem Buch sich zusammengeglaubt, sondern er wusste, das, was er hat, ist das ewige Evangelium, das Jesus persönlich ihm durch Offenbarung gegeben hat. Ja? Und Offenbarung macht immer kühn. Man weiß, das ist das Richtige. Und deswegen kann man sagen, das und das und das und das, was mit dem Richtigen nicht übereinstimmt, ist das Falsche. Und ihr müsst dem Richtigen nachgehen und jagt das Falsche dahin, wo es hingehört, zum Teufel. Das ist die Kühnheit, die wir bei Paulus sehen. Ja? Er sagt, mein Evangelium. Ja, wie, hat er das erfunden? Nein, er hat es von Gott bekommen, aber Gott hat ihm solche Vollmacht gegeben, dass Paulus von Gott als Maßstab gesetzt wurde für alle nachfolgenden Predigergenerationen. Und Paulus hat gesagt, wenn irgendjemand, und sogar wenn das mit viel Brimborium und übernatürlichen Manifestationen einhergeht, sogar wenn ein Engel vom Himmel käme und er würde etwas anderes predigen, als was ich gepredigt habe, der sei verflucht. Ich liebe Paulus. Weil dieser Mann fordert dich heraus. Du hast nur zwei Möglichkeiten, auf einen solchen Mann zu reagieren. Entweder du verwirfst ihn und sagst, der ist doch größenwahnsinnig, der spinnt doch. Er macht sich zum Vorbild aller nachfolgenden Predigergenerationen von über 2000 Jahren und sagt, ihr alle müsst euch an mir messen. Das ist doch Größenwahnsinn, das ist doch totaler Stolz, das ist doch Anmaßung. Oder aber du musst sagen, er weiß, wovon er redet. Er ist gesandt von Gott. Und ich muss ihn ernst nehmen. Du kannst nur eine von beiden Sachen machen mit Paulus. Niemand kann sagen, ja, das ist auch ein interessanter Ansatz. Doch, ja, sollte man nicht vergessen, sollte man auch berücksichtigen. Du kannst nicht Paulus auch berücksichtigen. Entweder du berücksichtigst ihn, dann musst du alles andere, was damit nicht übereinstimmt, verwerfen. Sonst berücksichtigst du ihn nicht. Oft kommen Leute zu mir, wollen irgendwie mir helfen, da ein bisschen liebevoller zu sein. Ja? Und sie sagen, du bist immer so schwarz-weiß. Ich sage, ja, habe ich von Jesus gelernt. Ist Jesus schwarz-weiß? Wenn nicht für mich ist, ist gegen mich. Ich meine, wenn das nicht schwarz-weiß ist, was ist denn das dann? Ja? Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und dann können die anderen Religionsstifter und Philosophen und Menschheitslehrer und weißer Lehrer kommen. Ja, und wo bleiben wir? Jesus beantwortet nicht einmal die Frage. Ich bin die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Wir müssen die Wahrheit kennenlernen, die eine Person ist. Und seine Wahrheit geht immer einher mit Kraft zur Veränderung. Es ist nie eine Wahrheit, die verdammt, die uns niederschmettert, die uns bedrückt, die uns entmutigt. Es ist immer freisetzend. Überführend, ja, aber freisetzend. Überführung des Heiligen Geistes ist immer, ich bekomme Licht, wo ich stehe und was nicht passt und was anders werden muss, aber immer mit Hoffnung und mit Glauben, es ist möglich. Verdammnis sagt, wo du bist und vermittelt dir, du hast keine Chance. Das ist Verdammnis. In Klammern, kleiner Tipp für alle, die als Hauskreisleiter oder Älteste oder Jugendleiter das Wort zu verkündigen haben. Es ist deine Aufgabe, durch das Wort Menschen zu überführen. Es ist deine Aufgabe, Menschen durch das Wort zu überführen. Was heißt überführen? Die Erklärung von diesem Wort im Griechischen bedeutet, mit Argumenten zeigen, dass jemand verkehrt ist. Mit Argumenten belegen, beweisen, zeigen, dass jemand verkehrt ist. Das ist Überführung. Und alle, die im Dienst der Verkündigung des Wortes sind, müssen so verkündigen, dass ihre Verkündigung Überführung bewirkt. Wenn sie das nicht tun, verschwenden sie ihre Zeit und die Zuhörer verschwenden auch ihre Zeit. Eine Gemeinde, in der es nicht ein scharfes Wort gibt, das Herzen durchbohren kann, Gewissen wieder wach machen kann, Illusionen zerschlagen kann, eine Gemeinde, in der es nicht ein scharfes Wort gibt, ist eine schlafende Gemeinde, ist eine träumende Gemeinde, ist eine Gemeinde auf dem Irrweg. Das Wort muss scharf sein. Nicht beschämend oder verurteilend oder verdammend oder verachtend. Nicht das. Da ist nichts davon in dem Herzen Gottes. Aber Gott ist klar. Und Gott weiß, die einzige Möglichkeit, einem Menschen zu helfen, ist ihm seinen Zustand zu zeigen, ihn zur Kooperation zu bewegen und ihm dann zu sagen, als erstes den Schritt, als zweites den Schritt und dann den Schritt und dann den Schritt und so kommst du raus. Das ist Gott. So handelt Gott mit uns. Es fängt damit an, dass wir den Zustand erfahren. Das funktioniert auch in der Medizin so. Erst kommt die Diagnose und dann kommt die Therapie. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, ob der Arzt sagt, ach, Sie haben nur so einen kleinen irgendwie Infekt der Atemwege, oder ob er sagt, Sie haben Lungenkrebs. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und die Diagnose bestimmt die Therapie. Wenn wir uns in der Diagnose irren, oder wenn der Arzt sich in der Diagnose irrt, wird er sich in der Therapie irren. Darum muss der Schrei in der Gemeinde sein, Gott, zeig uns die Wahrheit, zeig uns unseren Zustand, zeig uns, wo wir sind, zeig uns, was wirklich los ist. Was haben wir hier toleriert, was du hast? Das wären sehr clevere Gebete und die werden erhört werden, weil niemand hat größeres Interesse daran, dass es wieder aufwärts geht, dass es in den Segen geht, dass es in Frieden geht, in Harmonie geht. Und in Wirksamkeit. Niemand hat mehr Interesse als der Herr der Gemeinde. Niemand hat ein größeres Interesse. Können wir das glauben? So, er will. Es geht nicht darum, einen unwilligen Gott jetzt irgendwie willig zu machen, sondern diesen Gott reden und handeln zu lassen und zu sagen, Gott, hilf du uns zu verstehen, was nötig ist, wo wir abgewichen sind, wo wir verhindert haben, dass dein geplanter Segen nicht kommen kann. Hilf du uns. Und wir fangen bei uns an. Und nicht, ja, die Gemeindeleitung müsste mal. Und die da sollten mal. Oder die Gemeinde soll endlich mal. Wann begreifen wir die Gemeinde? Sind wir. Jeder Einzelne. Wir sind Gemeinde. Und wenn es bei uns nicht anfängt, dann fängt es nicht an. Wenn es bei uns nicht anfängt, fängt es nicht an. Da können wir sogar in Sachargumenten recht haben, aber der Heilige Geist kann das nicht benutzen, um damit zu einer Lösung zu führen. Er kann nicht. So, die erste Aufgabe ist, Gott, du bist treu, du bist gut, du willst segnen. Im Moment erlebe ich das nicht so in dem Maße, wie du das haben willst oder vielleicht auch gar nicht. Was ist los? Öffne mir die Augen. Zeig du mir. Hilf du mir. Das ist Schritt Nummer 1. Nicht, ja, aber die sollten mal und die haben und warum und dies und du. Ihr Lieben, vergesst das alles. Vergesst das alles. Gott, gib mir eine belehrbare Haltung. Hilf mir, im Licht zu leben. Hilf mir, mich selber in deinem Licht zu sehen. Fang du bei mir an. Das wäre das Erste. Okay?